Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Maximilian Terhalle unterrichtet strategische Studien an der Universität von Winchester und forscht am King's College in London. Und eben hat er ein Buch herausgebracht, dessen Titel gebildete Menschen aufhorchen lässt: Strategie als Beruf. In Winchester bin ich nun mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Terhalle.
Ich grüße Sie, Herr May.
Das spielt natürlich an auf Max Weber, auf den berühmten Aufsatz Politik als Beruf. Nun ist aber gerade Strategie als Beruf in Deutschland doch praktisch nicht vorhanden. Oder irre ich mich da? Vergesse ich die Planungsstäbe bei der Bundeswehr?
Ja, vielen Dank. Eine sehr gute Frage. Dass Strategie gedacht wird, geplant wird, das tut es natürlich auch, ohne dass es eine systematische Erfassung des Ganzen gibt. Die Frage ist immer nur, mit welcher Herangehensweise strategisches Planen, Denken durchgeführt wird. Und da glaube ich, dass Deutschland möglicherweise etwas Aufholbedarf hat.
Ich beginne mal mit einem längeren Zitat, um überhaupt darauf hinzuführen. Also, solange in einer Welt unterschiedlicher Machtgewichte und Wertsysteme Staaten die Möglichkeit besitzen, mit Mitteln aller Art Bedingungen zu schaffen, um andere Staaten anzugreifen oder diese mindestens so erpressbar zu machen, dass sie zum Handeln wieder ihren Willen gezwungen werden können, ist die Notwendigkeit strategischen Denkens und Handelns von überragender Bedeutung. Schreiben Sie. Also verkürzt: Die Welt ist schlecht, nur wir Deutschen wollen das nicht sehen und glauben an die Kraft des kommunikativen Handelns.
Das ist natürlich sehr kurz ausgedrückt, aber trifft es auf den Punkt. Mit dem Satz, den Sie zitiert haben, geht es um nicht weniger als die Konstatierung einer weltweit anerkannten Realität. Es gibt Machtunterschiede in der Welt, es gibt verschiedene Wertesysteme, es gibt historisch bedingte Ungleichheiten, die miteinander rivalisieren. Wir leben zum Glück in einem Teil der Welt, der weitestgehend im Innern befriedet ist durch EU und NATO. Dann gibt es aber außerhalb dieser sehr heilen Welt eine andere Welt. Und von der glauben wir häufig, dass sie so funktioniert, wie das im Innern der Europäischen Union zum Beispiel funktioniert. Dass aber diese Teile der Welt häufig in einem sehr schroffen Widerspruch zueinander stehen, bei dem es im Kern darum geht, wer welche Machtansprüche wo durchsetzen kann. Dabei geht es nicht um militärische Mittel, sondern geht es darum, wie Machtansprüche auf allen Ebenen durchgesetzt werden, angemeldet werden und auch gegen Widerspruch durchgesetzt werden. Diese Realitäten, die muss man akzeptieren, will man in dieser Welt überleben.
Nun haben wir ja diese Wochen tatsächlich ein klassisches Beispiel gesehen mit China und Hongkong. Und die deutsche Außenpolitik regiert wie üblich mit betroffenen Formeln. Haben wir denn überhaupt noch Möglichkeiten, strategisch irgendwie einzuwirken?
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal geht es darum, sich zu vergegenwärtigen, zu realisieren, in welcher Welt wir eigentlich leben. Das ist eine sehr friedliche innerhalb der EU, die aus zwei Weltkriegen erwachsen ist. Und dann aber sich von Sonntagsreden zu verabschieden und zu erkennen, dass die Welt, wie sie gegenwärtig ist, sich tatsächlich in ihren Ordnungsrahmen verändert. Und das ist dann nicht so, dass man beim Amtsgericht Berlin-Mitte ein Planstellungsverfahren einleitet, sondern hier geht es um tatsächliche Machtgewichte, die unsere Welt, wie wir leben wollen, massiv verändern wollen. So. Wir können als Deutsche zunächst einmal den Schritt machen, uns dessen zu vergegenwärtigen, dass das tatsächlich passiert. Und wir können an Hongkong, Sie sagten das gerade, erkennen, in welche Richtung eine andere Weltordnung, eine chinesische Weltordnung, gehen würde. Im Jahr der Einheit, der deutschen Einheit, würde ich doch denken, dass wir uns dessen wieder bewusst sind, was Freiheit uns bedeutet, was es den Ostdeutschen bedeutet hat, weshalb sie auf die Straße gegangen sind. Diese Welt ist nicht natürlich, die haben wir uns erkämpft, die müssen wir aber deshalb auch verteidigen, gerade weil andere sehr starke Kräfte in der Welt das gänzlich anders sehen.
Das heißt, dass man militärische Mittel als politisches Handeln ins Kalkül zieht. Ist das Strategie?
Das ist nicht nur Strategie, aber das ist ein wesentlicher Teil von Strategie. Wenn wir über Militär reden, dann werden in Deutschland viele gleich ganz hellhörig und meinen, hier geht es um eine schlimme Vergangenheit etc. pp. Von diesen Vorstellungen müssen wir uns langsam verabschieden. In Teilen hat die Bundesrepublik das in der Berliner Republik schon getan. Heute geht es darum zu erkennen, dass militärische Macht die gesamte Weltpolitik durchzieht. Sie ist ein wesentliches Charakteristikum nicht nur strategischen Handelns, sondern der Weltpolitik an sich. Präsident Macron hat es gerade im Februar mit aller Deutlichkeit wiederholt. Ein Staat, der keine militärische Glaubwürdigkeit hat, wird in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht überleben. So, wenn man das einmal akzeptiert, dann heißt das nicht, dass die Welt morgen in jeglicher Form militarisiert wird. Aber es geht darum, militärisches Gewicht in der richtigen Form, zum Beispiel in einer Allianz, in der man sich befindet, NATO, vernünftig wachsen zu lassen, entsprechend den Herausforderungen der Weltpolitik, aber auch, und das ist ganz wichtig, dem Bedarf, der innerhalb der Allianz von Alliierten angemeldet wird, dem zu entsprechen. Nur ein Beispiel. Sie erinnern sich an dieses wunderbare Zitat von dem Polen Sikorski, Außenminister, wunderbarer Mann, der sagte 2011, er fürchte nichts mehr als deutsche Inaktivität in militärischen Dingen. 9 Jahre später sind wir dabei, dass Polen heute mit großer Selbstverständlichkeit amerikanische Truppen, die auf deutschem Gebiet stationiert waren, bei sich gerne sehen möchte. Also wir sehen in den letzten 9 Jahren, bei allem Einfluss, den natürlich auch Amerika in dem Spiel hatte, dass die Polen uns innerhalb der NATO höchst misstrauisch betrachten.
Es ist mir tatsächlich mehrfach ins Auge gesprungen in Ihrem Buch, dass Sie schreiben, dass unser großer Staatsphilosoph Jürgen Habermas im Ausland mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns überhaupt nicht verstanden wird. Warum ist das so?
Ja, sehr gut. Der wesentliche Grund hier ist einmal mehr, dass ein hochintelligenter, hoch angesehener Mann in Deutschland aufgrund seiner Perzeption der deutschen Vergangenheit, vor allem der Weltkriege, geglaubt hat, dass er internationales Handeln durch rein kommunikative Elemente, bei dem die Gleichheit und vor allem die strategisch unbedarfte Form der Akteure als Folie genommen wurde für die Weltpolitik. Das heißt also, er sah, wie die Studenten im Seminarraum, jeder kann sich mit dem besseren Argument durchsetzen, um damit der Vernunft zum Vorteil zu gereichen. Das hat aber mit Verlaub rein gar nichts mit internationaler Politik zu tun. Damit ist es ihm gewiss gelungen, ein in kleinen Teilen des intellektuellen Plateaus großes Ansehen zu erreichen. Weltpolitisch ist es mit Verlaub höchst naiv zu denken, dass so die Weltpolitik funktioniert.
Nun haben wir gerade über China geredet, das liegt auch nahe. Russland ist ein bisschen wieder aus dem Fokus geraten, aber doch ebenso wichtig für die deutsche und europäische Außenpolitik.
Ja, man könnte sagen, dass sich in dem Spannungsverhältnis China-Deutschland, Russland-Deutschland geradezu der Kern der strategischen Herausforderung an Deutschland herauskristallisiert. Auf der einen Seite haben wir den deutschen Ansatz gegenüber Russland, auf der einen Seite Sanktionen seit 2014 wegen der Krim, auf der anderen Seite dieselben Sanktionen durch den Weiterbau der Nord Stream 2 Pipelines unterlaufen. Gleichzeitig sehen wir, dass China mit großer ökonomischer und militärischer Kraft den strategischen Blick Amerikas von Westeuropa, Zentraleuropa ablenkt. Das gab es während des Kalten Krieges nicht. Diese Möglichkeit, dass es eine chinesisch-amerikanische, möglicherweise militärische Auseinandersetzung gibt, ist von höchster Bedeutung für die europäische Sicherheit der NATO. Sollte Amerika tatsächlich in einen Krieg mit China involviert werden, dann ließe sich sehr schnell fragen, was hieße das für die Glaubwürdigkeit der Abschreckung in Europa gegenüber Russland? Diese Fragen werden von der deutschen Außenpolitik in der gegenwärtigen Form und von der deutschen Regierung in der gegenwärtigen Form nicht beantwortet, obwohl andere, nicht zuletzt die Franzosen, aber auch die Briten, sehr deutlich gesagt haben, wir müssen hier wesentlich stärker drüber nachdenken. Das sind große Lücken. Deutschland hat bisher keine Antworten darauf. Ich wünschte, dass in Zukunft diese Themen stärker betrachtet werden.
Und wer das als Leser tun möchte, kann das tun in Ihrem Band Strategie als Beruf. So heißt der Sammelband mit Aufsätzen, die allerdings zu gut einem Drittel auf Englisch verfasst sind. Erschienen im Tektum Verlag, 346 Seiten, 66 €. Der Preis für wissenschaftliche Literatur.